Es gibt 0,0 Erkenntnisprobleme. 0,0. Problem ist, es fehlt der Mut in der Politik, die Sachen wirklich zu machen. Und da möchte ich jetzt von euch wissen, wie wir das hinkriegen.
Also zunächst mal ist wichtig, dass die großen Linien klar sind. Was ist uns denn eigentlich wichtig? Also für was wollten ihr eigentlich auch kämpfen in diesem Land? Mal die ganz großen Linien. Ja. Ich glaube, das mal auf den Punkt zu bringen, wäre schon mal nicht verkehrt.
Ja.
Und das andere wäre, dass wir vielmehr das Bestehende auch erneuern müssen. Also ich glaube, dieser Gesichtspunkt der Erneuerung ist etwas, was auch Unternehmen wettbewerbsfähig hält.
Mhm. Ich glaube einfach, viele wollen einfach auch so Leitlinien, wo es langfristig hingeht. Ja. Und wie schon gesagt, wir wissen alle, wir kriegen Probleme mit den Renten, mit den Krankenversicherungen, Sozialversicherungen. Und ich glaube, man muss es einfach angehen. Und wir haben so viel geschafft in der Vergangenheit. Wieso lassen wir uns da blockieren durch gewisse Regelungen und so weiter? Wir müssen irgendwie gucken, wie kommen wir da durch? Und ich glaube, das würde bei den Bürgerinnen und Bürgern einfach auch sehr gut ankommen, wenn man einfach mal sieht, es gibt Fortschritte und wir kommen da voran und wir vereinfachen gewisse Dinge auch, weil viele sagen ja einfach, okay, es geht nicht, dann mache ich es auch nicht. Ja.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Folge 21. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Es wird höchste Zeit. Und wir haben es heute wieder mit zwei tollen Persönlichkeiten zu tun, die für die Zukunft stehen, die Verantwortung tragen in großen Unternehmen, viele tausende Mitarbeiter und die den Standort Deutschland, ja, ich glaube, lebenslänglich gebucht haben, weil sie dran festhalten und deswegen umso mehr leiden, dass die Standortbedingungen nicht mehr so sind wie früher. Darüber reden wir und wir reden über einfach mal machen Mut und wie wir einen Paradigmenwechsel in Deutschland hinkriegen, dass wir alle mal wieder Bock haben auf Zukunft und optimistisch und zuversichtlich sind. Ich begrüße Bonita Grupp aus der Geschäftsführung bei Trigema und ich freue mich über Christoph Werner. Er ist der Vorsitzende der Geschäftsführung bei DM. Herzlich willkommen.
Schön, hier zu sein.
Ich stelle euch ganz kurz vor, in der Schule, du warst in der Schweiz, warst dort im Internat, hast dann Wirtschaftsgeschichte studiert in London, warst an einem London School of Economics, also an einer sehr renommierten Universität und am King's College. Ganz interessant, du bist im elterlichen Betrieb dann seit einigen Jahren unterwegs. Bist zuständig für den Bereich auch Onlinehandel, hast den sehr stark ausgebaut während Corona und gemeinsam mit deinem Bruder Wolfgang bist du jetzt in der Geschäftsführung. Aber was ich am interessantesten finde bei dir ist, du bist die erste bekannte, renommierte Unternehmerin, die gleichzeitig in der Politik ist, nämlich im Kreistag. Da müssen wir gleich drüber reden. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Christoph Werner, sehr international unterwegs gewesen in Frankreich, Amerika, im Konsumgüterbereich bei verschiedenen Unternehmen, unter anderem auch bei L'Oréal. Und du kommst aus Karlsruhe, duales Studium gemacht dort, aber dann auch ein MBA international. Du bist Vorsitzender der Geschäftsführung bei DM und was ich bei dir total irre finde, ist, wir haben uns mal unterhalten und du hast gesagt, dass die Deutschen immer daran denken, und immer sagen, warum etwas nicht geht. Und darüber will ich mit dir gleich auch reden. Herzlich willkommen. Wir duzen uns, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Bonita, darf ich einfach mal fragen, wie kriegst du das überhaupt zeitlich hin? Auf der einen Seite eine Top-Unternehmerin von morgens bis abends, richtig Drive und gleichzeitig im Kreistag zu sitzen.
Gut, das Kreistagsthema ist jetzt recht neu. Also wir hatten ja Kommunalwahlen erst letztes Jahr in Baden-Württemberg. Und da habe ich natürlich auch starke Unterstützung von meiner Familie bekommen, vor allem auch von meinem Bruder. Er ist auch sehr politisch interessiert, aber hat gemeint, jetzt mach du mal, wir kriegen das schon hin. Und er hält mir da auch ein bisschen den Rücken frei. Und ich muss sagen, dadurch, dass es ja auch kommunal ist, ist es ja recht nah bei uns. Also das sind ja auf dem Land die Wege dann nicht so weit.
Wie viele Sitzungen habt ihr schon gehabt?
Drei.
Drei?
Ja.
Und erster Eindruck? Von dem politischen Leben im Vergleich zum unternehmerischen?
Es ist natürlich ganz anders, ja. Also man muss ja immer auf die verschiedenen Parteien hören. Im Unternehmen ist es ja dann eher so, dass wenn man eine Meinung auch als in der Geschäftsführung hat, stimmt man sich mit den Mitarbeitern ab. Aber es ist natürlich eine andere Durchsetzungskraft da als jetzt im Kreistag.
Im Kreistag. Ja. Ist ein bisschen mehr Diktatur, oder? Unternehmen? Oder wie würdest du das sagen, Christoph?
Naja, ich würde sagen, es ist natürlich ein bisschen autokratischer, als man das so in der Demokratie kennt.
Ja.
Ja, das liegt einfach daran, dass es natürlich jetzt auch ein ja im Wettbewerb ja stattfindet. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, dann fliegen solche Unternehmen aus dem Markt.
Ja.
Das ist natürlich jetzt bei einem Land so nicht möglich.
Ja.
Ja, deswegen, also Unternehmen neigen dazu, eher autokratisch zu sein. Allerdings, was ich beobachte, ist, dass in der heutigen Zeit, wo es darum geht, dass man sich schnell verändert, ja, dass schnell Ideen auch in einem Unternehmen greifen, wurzeln und dann man sich verändern kann, dass da mit rein autokratischen Vorgehensweisen man auch nicht mehr weiterkommt.
Ja. Jetzt hast du letztes Mal zu mir gesagt, ich habe da schon viel in Vorträgen von dir zitiert, aber ich war so begeistert, weil, also wenn wir heute Abend essen gehen, jeder von uns mit einem Freund, Bekannten, ja, du gehst zum Italiener, du zum Inder und ich zum Chinesen, und jeder von uns stellt eine Idee vor, da ist der normale Effekt, dass das Gegenüber erstmal sagt, warum das nicht geht. Also erste Frage, ist das nur ein deutsches Phänomen oder ist das ein Menschheitsphänomen? Was würdet ihr sagen?
Na, also ich würde sagen, wir Menschen neigen natürlich dazu. Ja, weil, ja, weil Menschen auf der einen Seite ja Freiheitswesen sind, aber ja, auch Sicherheitswesen.
Ja.
Ja, und Veränderung ist zunächst mal, wird schnell als Bedrohung erlebt.
Aber sind wir nicht, ist nicht die Bürokratiebelastung in Deutschland ein Indiz dafür, dass wir Sicherheitsfreaks sind und alles, ja, 5000 Mal absichern?
Ja.
Und dass,
ja,
wir vielleicht deshalb so sagen, zögerlich sind bei neuen Ideen? Das ist doch auch mit uns zusammenhängt als...
Ja, ich glaube, wir tun uns schwer mit dem Unbekannten.
Ja.
Ja, wir wollen die Dinge genau wissen, davor schon. Vor allem jetzt ein Land der Tüftler und Erfinder auch. Mhm. Und deswegen neigen wir dazu, alles verriegeln zu wollen. Und wenn mal was passiert, ist ja auch schnell der Ruf an die Politik, ja, das muss doch geregelt, genau, werden. Und dann kommt halt immer mehr dazu. Und da wir ja das Prinzip der Sunset-Klauseln in Deutschland noch nicht wirklich ganz konsequent anwenden, führt es halt dazu, dass immer noch was obendrauf kommt und die Wechselwirkung der unterschiedlichen Regulierungen am Ende dann dazu führt, dass die Spielräume immer kleiner werden.
Ja, absolut. Jetzt gibt es bei dir eine Unternehmensphilosophie. Das kannst du dir mal kurz erklären. Also wenn jemand eine Idee hat in deinem Unternehmen, darf man 5 Minuten erstmal nicht widersprechen, sondern muss sagen, warum man die Idee gut findet. Richtig?
Na, ich würde mal so sagen, in so einem großen Einzelhandelsunternehmen, ja, wir sind ja ein Dienstleistungsunternehmen, ja, eigentlich, da ist das ganz Entscheidende die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, um wirklich sich auch differenzieren zu können und einzigartig im Markt zu sein. Und deswegen ist die ganz entscheidende Frage, wie soll Zusammenarbeit organisiert werden, damit so eine Organisation nicht sklerotisiert, sondern auf der einen Seite zwar umsetzungstreu bleibt, damit das Ganze auch funktioniert, aber gleichzeitig auch kreativ werden kann. Und da gibt es eben so gewisse Grundsätze, die, wenn man sie beherzigt, einem helfen, dass genau das gelingt. Und das ist der eine Grundsatz ist, dass man sagt, wenn jemand mit einer Idee kommt, dass man sich erstmal öffnet, indem man sagt, ah, jetzt überlegen wir doch mal, was spricht denn dafür?
Super.
Statt dass man erstmal erklärt, warum das nicht geht.
Das wird bei dir im Unternehmen gelebt.
Es ist zumindest unser Anspruch.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Anspruch bei euch, ich sag mal grob, steht ja dafür, auch mit deinem Vater, wenn ich das sagen darf, das war ja ein Macher, wie er im Bilderbuch steht, sage ich jetzt mal. Er hat eine Idee gehabt und zack gemacht. Geht das heutzutage eigentlich noch? Weil ja alles so...
Also wir sagen auch, gut, es gibt natürlich Regularien und sonstiges, aber wir sagen auch manchmal, wir müssen es einfach durchziehen und einfach probieren. Mhm. Ja. Jetzt sind wir natürlich nochmal, also im Verhältnis ja ein recht kleines Unternehmen, wenn wir uns jetzt vergleichen, aber andere Branche natürlich. Und bei uns ist es so, ich sag mal, wenn mein Vater nicht immer versucht hätte zu sagen, okay, wir ziehen das durch, wir machen das, was können wir noch probieren, wird es uns heute auch nicht mehr geben. Ja, mhm. Weil wir sind eine der wenigen Unternehmen, die noch in der Wertschöpfungstiefe hier produzieren.
Ja, sag mal ganz kurz, also ihr stellt fast alles außer Baumwolle, genau, geht natürlich nicht.
Genau, Baumwolle, die wächst bekanntlich nicht in Deutschland. Ja. Das heißt, die müssen wir natürlich aus dem Ausland beziehen. Ja. Die wächst meistens für uns in Griechenland oder der Türkei. Mhm. Und wir beziehen dann das Garn.
Mhm. Und also ab teilweise diesem auch in Zeitpunkt Deutschland wird dann alles in Deutschland in der,
genau,
Wertschöpfungskette, ja, umgesetzt.
Also unser erster Schritt ist das Stricken, weil wir ja Sport- und Freizeitbekleidung machen. Das heißt elastische Stoffe.
Mhm, super, super. Und welche Erfahrung hast du jetzt gemacht, so als in der Geschäftsführung? Ich meine, das ist ja schon irre, wenn der Vater aufhört und so ein Image hat in Deutschland, so ein Macher-Image. Und jetzt kommt eine neue Generation. Wie war das für dich?
Gut, es ist jetzt erst ein Jahr her, ja, aber bisher läuft es ganz gut, auch im Tandem mit meinem Bruder. Wir hatten natürlich, das Schöne war, dass wir auch länger schon mit meinem Vater und auch mit meiner Mutter zusammen eben in der Geschäftsführung arbeiten konnten. Das heißt, wir haben auch, sag ich mal, gewisse Höhen und Tiefen der letzten Jahre zusammen durchlebt, auch die Corona-Zeit, was uns auch nochmal so im Team enger zusammengeschweißt hat. Und da hatten wir natürlich so einen sanfteren Übergang. Mhm. Aber wir wussten alle natürlich nicht, wie das Jahr 2024 dann starten wird. Wir wussten auch nicht, wie ist es bei den Kunden. Und da haben wir zum Glück, weil wir wussten auch nicht, mein Vater ist ja eine sehr starke Marketingperson auch für die Firma, ist er immer noch. Wie schaffen wir da den Übergang? Aber ich glaube, wir haben den bisher so graduell ganz gut hinbekommen.
Super, ja. Super. Jetzt habe ich gerade Mittag gegessen mit meinem Chef. Es geht ja dann immer ganz schnell. Und da haben wir echt dann darüber gesprochen, wie schaffen wir es, sag mal so, Strukturen, die so dick sind und fett sind und so traditionell zu brechen. Also, dass wir auch mal neu denken. Also, wir sehen das ja bei den Statistikpflichten, bei den Nachhaltigkeitspflichten, bei der kompletten Bürokratie. Eigentlich ist es ja ein Zeichen des Staates, dass er den Menschen misstraut. Also, wenn ein Unternehmer nur Bürokratie hat, geht man ja eigentlich, jetzt mal überspitzt formuliert, als Staat davon aus, 99% der Unternehmer halten sich gar nicht an die Regeln, sind schwarze Schafe. So, und die Frage ist, wenn ich jetzt sehe, wie in der letzten Woche oder vor zwei Wochen im Bereich KI die Amerikaner mit den Chinesen im Wettbewerb sind, wir sind irgendwie außen vor, bei den Zukunftstechnologien auch nicht mehr so weit vorne. Das heißt, wir sind doch irgendwie jetzt an einer Weggabelung in Deutschland, vielleicht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Geht es wieder nach oben oder geht es nach unten? Und dann war es das vielleicht vom Wohlstand her. Das heißt, es kann sein, dass dieses Jahr das Wichtigste ist seit Jahrzehnten. Wir haben jetzt eine Bundestagswahl. Ich will jetzt hier nicht parteipolitisch werden. Aber die Frage ist, was braucht es in der Politik, damit sich wirklich was ändert? Weil ihr habt ja auch in euren Unternehmen Strukturen. Mhm. Ihr habt zwar nicht die Öffentlichkeit, aber trotzdem müsst ihr ja das Haus mitnehmen, wenn ihr Ideen habt. Wenn ihr manchmal auf die Politik schaut, denkt ihr dann nicht manchmal, so müsst ihr das machen, dann funktioniert's und ihr macht es falsch, um jetzt wirklich hier eine Trendwende hinzukriegen in Deutschland?
Ja, also ich glaube zunächst mal, jedes Jahr ist wichtig. Nur im Rückblick kann man dann sagen, ob da wesentliche Weichenstellungen auch vorgenommen wurden oder nicht. Also insofern ist es nie zu spät. Ja, es ist selten zu früh und nie zu spät. Ja. Ich glaube, mehrere Punkte. Vielleicht mal das Thema Bürokratie. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns klar machen, was die Funktion von Bürokratie auch ist. Und da kann man es, glaube ich, meines Erachtens auf den Nenner bringen. Mhm. Bürokratie ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Mhm. Und das Problem entsteht halt, wenn plötzlich die Bürokratie der Herr wird und nicht mehr der Diener ist. Und Diener immer den Menschen im Land. Ist im Unternehmen auch so, ne? Also die Kreativposten, kann man ja auch sagen, sind die Kolleginnen und Kollegen, die vielen Menschen im Unternehmen. Und jetzt müssen wir uns immer fragen, wie müssen denn die Strukturen geschaffen sein, damit das Kreativpotenzial in den Menschen auch tatsächlich zum Ausdruck kommen kann und den Unterschied machen kann. Das ist im Land im Prinzip die gleiche Frage wie auch in einem Wirtschaftsunternehmen. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir wirklich vom Bürger ausdenken, von der Bürgerin ausdenken und fragen, wie muss das Gemeinwesen geschaffen sein? Das andere, was wichtig ist, ist die Frage von Veränderung. Wie kann es denn gelingen, dass wir Veränderungsbereitschaft auch in den Menschen haben, in der Bevölkerung, im Unternehmen? Und da ist die Beobachtung, die wir gemacht haben bei DM und ich auch persönlich, ist, dass es eine Frage ist des Zukunftsbildes. Das heißt, wenn wir ein Zukunftsbild haben, welches für uns attraktiv ist, dann ist Veränderung eine Chance zum Aufbruch. Wenn ich kein Zukunftsbild habe, dann ist Veränderung eine Zumutung, welches mich aus der Scheinsicherheit der Gegenwart rausreißt. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, sowohl in Unternehmen als auch im Politischen, dass wir über die Zukunftsbilder sprechen, damit eben die Chancen gesehen werden im Aufbruch.
Bonita, ja?
Ja, also ich denke auch, wir brauchen so ein Ziel oder so ein Zukunftsbild, wie du schon gesagt hast. Und wir müssen, glaube ich, auch positiv an die Sachen rangehen. Wenn man dann immer sagt, ja, aber wenn wir jetzt hier die Digitalisierung einführen, dann müssen wir wieder da dran denken und hier und so weiter. Ich glaube, wenn wir so ein positiveres Bild davon zeigen, dann nehmen es die Menschen auch eher an und sind auch bereit dazu, die Veränderungen durchzuführen. Mhm. Weil so haben wir das auch gemerkt, wenn wir gewisse Maßnahmen bei uns eingeführt haben. Und wir haben ja auch Mitarbeiter, die sehr, sehr lange schon bei uns sind, 30, 40 Jahre, die sich dann diesen Veränderungsprozess nochmal stellen müssen. Aber wenn wir auch klar sagen, okay, wir verändern das, weil uns das da und dahin bringt in Zukunft, weil wir dadurch eine schnellere Logistik haben, weil wir den Kunden besser beliefern können etc., dann glaube ich, können die Leute das auch mit verstehen und sagen auch, ja, okay, den Weg wollen wir mitgehen.
Mhm. Und ihr habt so ein Leitbild klar in euren Unternehmen, wo ihr hin wollt.
Ja, darüber muss immer wieder gesprochen werden. Also die Frage ist, woran richten wir uns aus, ne? Also für ein Einzelhandelsunternehmen, es geht immer darum, nah an den Kundinnen und Kunden zu bleiben und die verändern sich permanent. Ich denke, für eine politische Partei ist es nah an den Wählerinnen und Wählern zu bleiben, die sich auch permanent verändern. Mhm. Und die spannend wird es ja, wenn es nicht mehr so läuft, wie man sich es vorgestellt hat. Also jetzt in unserem Fall, wenn die Umsätze plötzlich zurückgehen oder stagnieren, aber der Markt wächst oder andere erfolgreich sind, dann ist eine schlechte Idee, auf die Kunden zu schimpfen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wir haben jetzt so eine Agenda 2030 mal aufgeschrieben. Weil wenn man ehrlich ist, sind es ja immer die gleichen Punkte, die wir irgendwie seit 10, 15 Jahren hören. Beim Thema Fachkräfte ist immer die erste Frage, wie kriegen wir schneller Fachkräfte aus dem Ausland in unseren Arbeitsmarkt? Warum dauert das so lange? Beim Thema Steuern höre ich immer, die Unternehmenssteuern sind zu hoch. Übrigens auch die Einkommensteuern. Zahlen ja auch viele aus dem Mittelstand, viele Handwerker. Bürokratie sowieso. Friedrich Merz spricht mittlerweile von Bürokratie-Rückbau, weil wir da einfach nicht richtig vorankommen. Wir müssen da radikal vorgehen. Das Thema Energiepreise natürlich auch. Das heißt, wir wollen so eine Agenda 2030 vorstellen. Eigentlich müsste sich Friedrich Merz in den Bundestag stellen, ähnlich wie damals Gerd Schröder. Der hat das mit dem Prinzip Fördern, Fordern gemacht bei der Agenda 2010. Und jetzt ist es, glaube ich, viel, viel breiter, viel wirksamer auch in der Breite, was passieren muss, um dann wieder so ein Leitbild vorzugeben. Dann muss man es natürlich auch wirklich abarbeiten mit Wegmarken. Aber den Hauptpunkt, den ich habe, ist, mein Problem ist immer, dass ich selbst manchmal Politiker nicht sehen kann, weil wir echt sehr viel reden immer und es fehlen Taten. Ich meine, ich will jetzt nicht inhaltlich über Herrn Trump reden, regt mich auch vieles auf, was da passiert, gerade auch in euren Bereichen, Freihandel etc. Aber er war halt ist ein Politiker, der hat vorher was gesagt und jetzt fängt er an und setzt es um. Und wie denkt ihr da manchmal über die Politik, wenn ihr jetzt Nachrichten schaut oder irgendwas? Ich meine, du kommst morgens ins Büro und wenn du sagst, nachmittags ist mein Zimmer jetzt gelb angestrichen oder grün oder blau oder rot, dann ist es nachmittags angestrichen. Hier geht das erst in den Bundestag und erste Lesung und Anhörung und Ausschuss und zweite Lesung und dritte Lesung. Dann vielleicht in den Bundesrat und dann ist die Wand nicht blau, sondern grün oder schwarz oder weiß. Wie denkt ihr darüber? Denkt ihr dann nicht manchmal, mein Gott, jetzt reißt euch mal zusammen und macht mal? Oder ist das wirklich der Preis der Demokratie? Dass wir einfach aus den Wirren des Zweiten Weltkrieges in eine Demokratie Gott sei Dank geraten sind, die viele Verästelungen hat, gerade auch im Föderalismus. Ist das der Preis? Wie denkt ihr darüber?
Also ich glaube, manchmal, wenn man merkt, okay, jetzt brennt, dann kann auch die Politik oft Dinge recht schnell umsetzen. Ja, also man Punkt. Mag über die Corona-Themen im Nachhinein sagen, wie man will, war es richtig oder nicht, aber es wurden Dinge sehr schnell umgesetzt. Ja. Und das passiert immer dann oder auch während der Euro-Rettungskrise oder so. Ja, ich meine,
es kurz wird, vor Schluss.
Genau, ja, ja. Immer dann geht es plötzlich sehr schnell. Und sonst gibt's, und ich glaube, ich würde mir das wünschen bei gewissen anderen Themen auch, sei es Infrastruktur, Digitalisierung oder auch sonstige Themen, dass man einfach sagt, wir müssen es jetzt machen. Weil bei uns im Unternehmen, wie du auch gesagt hast, wenn man zu lange wartet, dann ist der Trend weg, dann sind die Kunden woanders, dann hat man es verpasst. Ja, und wir müssen ja immer gucken, dass wir am Ball bleiben und das wäre einfach schön, wenn das in der Politik auch so ein bisschen umgesetzt werden könnte, weil sie können es ja, wenn es drauf ankommt. Mhm.
Ist das so, wie Bonita sagt, dass die Politik eigentlich erst dann regiert, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht und wenn der Abstand Rückenwand sehr schmal ist und bei euch in Unternehmen, macht ihr es schon viel eher oder wie siehst du es? Ich meine, wie damals in der Schule, ne? Man hat immer gesagt, man fängt 3 Wochen vorher an zu lernen und dann war es wenige Tage oder einen Tag vorher.
Ich glaube, zunächst mal ist wichtig, dass man unterscheidet, in welchem Modus man ist.
Ja.
Also ist man im Erledigungsmodus oder im Gestaltungsmodus oder im Lebensmodus oder im Überlebensmodus.
Ja.
Also es gibt diese 2 Modi. Und es empfiehlt sich einfach, die Dinge frühzeitig anzugehen. Also in einem Unternehmen geht es ja auch darum, dass wir möglichst selten Vollbremsungen hinlegen müssen. Das heißt, frühzeitig antizipieren, frühzeitig an den Dingen arbeiten, damit sie bereit sind und skalierungsfähig sind, wenn sie wettbewerbsrelevant werden. Und deswegen glaube ich, in der politischen Verantwortung ist es auch entscheidend, dass man sich frühzeitig mit den Dingen beschäftigt, dass man eben die Dinge noch besprechen und beraten kann und zu guten Lösungen kommen kann. Schlecht ist es, die Dinge aufzuschieben und dann erst daran zu arbeiten, mit dem Rücken zur Wand, weil dann hat man oft die Zeit nicht mehr. Also wenn wir mal so ein Thema nehmen wie Altersvorsorge, Alterssicherung. Das ist ein Thema, jeder weiß, dass es ein Problem ist, aber richtige Konzepte werden wenig öffentlich diskutiert. Wahrscheinlich auch deswegen, weil das vielleicht bedeutet, dass auch Opfer gebracht werden müssen. Und wenn man halt sich einer Wahl immer wieder stellen muss, tut man sich schwer, da auch mal mutig voranzugehen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch eine Frage des Mutes und der Beherztheit.
Wo gehst du zum Beispiel mutig voran? Ich meine, du sagst ja auch nicht, dein Kunden Zahnpasta wird nächste Woche 20 Cent teurer.
Na, ich würde mal so sagen, in dem Unternehmen ist die große Herausforderung, die Balance zu finden zwischen den Fragen, wie viel Zukunft braucht die Gegenwart und wie viel Gegenwart verträgt die, nee, wie viel Zukunft verträgt die Gegenwart und wie viel Gegenwart braucht die Zukunft.
Ja, gut.
Also wie viel meiner Zeit verwende ich für Themen, die heute noch nicht relevant sind, die aber Relevanz haben werden? Und wie viel kann ich auch von meinen Ressourcen, die ich heute habe, für Zukunftsprojekte zur Verfügung stellen, ohne die Gegenwart zu vernachlässigen? Und das ist in der Politik genau die gleiche Frage.
Ja.
Und jetzt natürlich die Frage, wo finde ich die Foren, um darüber zu sprechen? Und was mir beispielsweise auffällt mit Menschen aus der Politik, dass Menschen, die in der Politik Verantwortung tragen, gewohnt sind, immer Antworten geben zu müssen.
Mhm.
Und ich finde es echt erstaunlich manchmal, wenn ich in Meetings dabei bin, wo auch Menschen aus der Politik Leute aus der Wirtschaft einladen, die sagen dann immer, was für Fragen haben Sie? Statt dass die mal sagen, jetzt habe ich hier einen Raum von Leuten aus der Wirtschaft, die ja auch schwierige Situationen oft zu gewärtigen haben. Warum tue ich nicht mal deren Kompetenz mal anzapfen und mal fragen, schauen Sie mal, ich habe diese Herausforderung, wie sehen Sie das eigentlich?
Absolut, die Erfahrung machst du auch.
Ja,
dass Politiker meist wissen wollen, was habt ihr? Also sich selbst ersehen, anstatt zu sagen, ich sehe das Land und bitte gib mir ein, zwei Tipps, wie ich es mache. Aber je länger ich euch zuhöre, desto mehr habe ich das Gefühl, dass wir einfach in der Politik zu wenig mutig sind. Dass ihr als Unternehmer vorausschauender seid, hier und da mutiger. Trotzdem muss die Politik ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn ihr jetzt Personalentscheidungen trifft, werden die nicht öffentlich diskutiert, nicht mal in der Regionalzeitung. Hier wird ja alles erstmal öffentlich diskutiert und vieles mehr. Aber nochmal, ich glaube aber, dass der Hauptpunkt ist, wie kriegen wir mehr Mut in der Politik hin? Ich meine, du machst es super, du gehst selber in die Politik, finde ich richtig klasse. Ja, nicht nur meckern, sondern selber in die Politik gehen. Bin mal gespannt, dann können wir nochmal in ein, zwei Jahren reden, wie du das findest. Aber für mich der zentrale Punkt, und vielleicht können wir da jetzt nochmal drauf eingehen, wie schaffen wir es jetzt wirklich nach den Bundestagswahlen, so mutig ausgestattet zu sein, dass wir es wirklich machen. Ja, jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt, wenn du ein Haus baust, musst du 20.000 Vorschriften beachten heute. 1990 nur 5.000. 1990 sind die Häuser auch nicht eingebrochen. Das heißt, da sind so viele Einzelinteressen dazugekommen, auch aus der Wirtschaft, auch aus der Politik, wo jeder eine Einzelfallgerechtigkeit durchsetzen will, vielleicht sich auch im Wettbewerb zu schützen, dass wir mittlerweile so viele DIN-Normen, Verordnungen, Gesetze haben, dass das Bauen so teuer ist, dass es nicht mehr geht. Wenn jetzt einer den Mut hätte und würde sagen, es gibt einen Standard für, was weiß ich, die Statik, dass der Balken nicht auf dem Dach fällt, für Brennschutz, Schallschutz, wahrscheinlich gibt es noch irgendwie 5 Sachen, bin da jetzt nicht tief drin. Und da gibt es einen Standard, der wird genutzt. Und wenn die ganzen Lobbyinteressen kommen, egal, wir machen das jetzt einfach mal so. Wie kriegen wir das wirklich hin? Das ist für mich der wichtigste Punkt für die nächsten 4 Jahre. Es gibt 0,0 Erkenntnisprobleme. 0,0. Problem ist, es fehlt der Mut in der Politik, die Sachen wirklich zu machen. Und da möchte ich jetzt von euch wissen, wie wir das hinkriegen.
Mhm. Ja, also ich glaube, das Problem ist ja zu viel kleines Karo. Ne? Man sieht den Wald vor Bäumen nicht mehr. Ja. Also zunächst mal ist wichtig, dass die großen Linien klar sind. Was ist uns denn eigentlich wichtig? Also für was wollten ihr eigentlich auch kämpfen in diesem Land? Mal die ganz großen Linien.
Ja.
Ich glaube, das mal auf den Punkt zu bringen, wäre schon mal nicht verkehrt.
Ja.
Und das andere wäre, dass wir vielmehr das Bestehende auch erneuern müssen. Also ich glaube, dieser Gesichtspunkt der Erneuerung ist etwas, was auch Unternehmen wettbewerbsfähig hält.
Mhm.
Und wir neigen dazu, immer Zusätzliches zu bringen. Also noch ein Gesetz und noch ein Gesetz und noch ein Gesetz. Deswegen bin ich ein großer Verfechter der Idee der Sunset-Klausel.
Mhm.
Dass wir wirklich sagen, was schon entschieden wurde, kommt zu einem gewissen Zeitpunkt in die Wiedervorlage und wird angeschaut im Hinblick auf die Wirksamkeit, auf die Zeitgemäßheit und wird dann entweder verlängert, auslaufen gelassen oder verändert.
Finde ich super. Warum sagt man nicht gleich, es läuft automatisch aus?
Mit einer Wiedervorlage. Das ist schon wichtig. Ne? Also,
genau,
und dann
so kann man die Sunset-Klausel auch verstehen.
Würde auch die Legislative sich viel mehr mit dem Bestehenden beschäftigen und das immer wieder aktualisieren, statt immer noch eine Schicht obendrauf zu legen.
Ja. Super. Ich gebe dir jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Ne? Ich war letztens, weiß ich jetzt schon länger her, in einer Fernsehsendung und da ging es um das Thema Rente. Ne? Da habe ich mich nachmittags hingesetzt und dann habe ich gesehen, dass es so 1000 verschiedene Zuverdienstmöglichkeiten gibt. Bei Witwen ist es total krass, ne? Aber auch wenn ich 60 bin, 63 mit Abschlägen raus, ohne, es ist eine Katastrophe. Dann habe ich einfach mal gesagt, lass uns doch mal Folgendes machen. Wir fangen mal an bei allen, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben und die kriegen keine Zuschüsse, keine Förderbescheide, sondern die dürfen 2000 Euro steuerfrei im Monat verdienen. Dann habe ich einen Juristen angerufen. Ich habe da ja keine Ahnung von, obwohl ich im Moment sehr viel Ahnung vom Medienrecht habe, aber das ist ein anderes Thema. Einen Juristen angerufen, Kirchhoff hieß der, Professor Kirchhoff. Und der hat mir dann gesagt, das geht juristisch. Ich kann euch jetzt auch erklären, warum, ist egal. So, dann habe ich das vorgeschlagen, ist jetzt auch bei uns im Programm. Und ich kann euch jetzt schon sagen, was passiert, wenn wir regieren und wir wollen das umsetzen. Dann ist natürlich die erste Frage, geht das juristisch? Da muss man dann durch. Dann die zweite Frage, was ist mit denen, die jetzt schon im Rentenalter arbeiten? Ja, die müssen natürlich auch die Befreiung kriegen. Dann werden die halt jetzt besser gestellt und alle anderen auch. Dann geht es natürlich um Selbstständige. Wie geht man mit denen um? Also ich weiß jetzt schon, wie viele Probleme kommen. Und deswegen, glaube ich, ist dein Punkt gut, dass man sagt, was ist eigentlich das Ziel? Und dass man vielleicht auch mal Arbeit, dass man einfach mal sagt, mein Ziel ist, dass Arbeit in Deutschland positiv gesehen wird. Und ich zwinge keinen zu arbeiten. Niemand muss in Deutschland arbeiten, aber wer Leistung vom Staat bekommt, muss arbeiten. Ansonsten gibt es keine Leistung. Und wer arbeitet, wird dafür honoriert. Richtig. So, aber ich kann euch jetzt schon sagen, es gibt so viel Gegenwind bei so einer Sache. In der ersten Anhörung, bin ich mir sicher, werden 80% sagen, warum das nicht geht. Und deswegen ist meine Idee auch, dass wir sagen, ich meine, das versuchen wir auf Bundesebene. Warum probiert man nicht Dinge auf Landkreisebene bei dir im Kreistag einfach mal aus? Man sagt zu dir, ihr dürft beispielsweise bei einer Standardbaugenehmigung bestimmte Gesetze müsst ihr nicht beachten, sondern könnt ein Schnellverfahren machen. Alle Baugenehmigungen innerhalb von 8 Wochen sind genehmigt. Und wenn das funktioniert, machen wir es in ganz Deutschland. Wäre das besser als Top-Down? Ich meine, ihr in der Firma macht ja Top-Down, muss man schon sagen, oder? Wenn du jetzt sagst, in euren Filialen gibt es jetzt ein anderes Licht. Übrigens finde ich das Licht in euren Filialen richtig klasse. Aber
Dankeschön.
Das ist ein anderes Thema. Wir machen hier keine Schleichwerbung, obwohl es, ja. Ich sag mal, ihr habt ja wirklich Top-Down. Und ist es in der Politik nicht anders, dass man vielleicht im Kleinen zeigen muss, dass es geht, um es dann im Großen zu machen?
Ja, also das ist ja die Idee der Reallabore auch, ne, die du da ansprichst.
Genau.
Also ich würde mal sagen, erfolgreiche Unternehmen, also Dienstleistungsunternehmen arbeiten ja auch so.
Testet ihr mal was in einer Filiale aus?
Ja, absolut, absolut.
Hast du ein Beispiel?
Naja, also bei uns ist es ja sogar so, dass wir keinen Vertriebsgeschäftsführer haben, sondern jeder Geschäftsführer bei uns, jede Geschäftsführerin, die ein funktionales Ressort haben, haben auch eine Vertriebsregion.
Ja.
Und damit sind sie sehr, sehr nah an den DM-Märkten und können die Dinge ausprobieren aus ihren Bereichen, also sei es in der IT oder sei es Marketing und Beschaffung. Also so sind wir da sehr, sehr nah dran. 2 Dinge wollte ich noch sagen, allerdings zu dem, was du vorhin ausgeführt hast.
Du merkst deine Sachen.
Also das eine ist, den Grundsatz zu beherzigen, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe.
So ist es.
Das ist schon mal grundsätzlich so. Und das andere, was auch hilft im Hinblick auf Sprachregelung, ist, dass wir uns angewöhnen, nicht zu sagen, das geht nicht weil, sondern das geht nur wenn.
Super.
Ja, weil dann richten wir schon unser Blick auf die Punkte, an denen wir jetzt arbeiten müssen, um die Voraussetzungen zu schaffen, damit das Ziel auch erreicht werden kann. Und auch das mobilisiert die konstruktiven und schöpferischen Kräfte.
Super. Das werden wir ausspielen, gleich ans Team, der Hinweis, dies war, da werden wir in 10 Jahren noch drüber reden. Wir müssen es nur machen.
Ja, deswegen heißt der Podcast ja auch so.
Ne? Ja. Ist das der richtige Weg? Ich meine, du gehst jetzt, könntest dir eigentlich vorstellen, auch das zu machen, was ich mache? Im Bundestag?
Ja,
oder bist du dann doch mehr Unternehmerin?
Ich liebe doch lieber die Freiheit, die man als Unternehmer auch hat.
Ja. Aber ich finde es trotzdem klasse, dass du gesagt hast, ich mache jetzt hier ein bisschen Politik.
Ein bisschen reinschauen. Und ich habe gesagt, man darf nicht nur sich kritisieren, sondern muss dann eben auch gucken, dass man vielleicht was ändern kann.
Super.
Aber zu dem Thema vorhin, also ich glaube einfach, viele wollen einfach auch so Leitlinien, wo es langfristig hingeht. Ja. Und wie schon gesagt, wir wissen alle, wir kriegen Probleme mit den Renten, mit den Krankenversicherungen, Sozialversicherungen. Und ich glaube, man muss es einfach angehen. Und wir haben so viel geschafft in der Vergangenheit, wieso lassen wir uns da blockieren durch gewisse Regelungen und so weiter? Wir müssen irgendwie gucken, wie kommen wir da durch? Und ich glaube, das würde bei den Bürgerinnen und Bürgern einfach auch sehr gut ankommen, wenn man einfach mal sieht, es gibt Fortschritte und wir kommen da voran und wir vereinfachen gewisse Dinge auch, weil viele sagen einfach, okay, es geht nicht, dann mache ich es auch nicht. Ja.
Super. Ich nehme es mit. Ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben, dass wir, ich finde, also das habe ich jetzt wirklich abgespeichert bei mir, weil ich sehe es eigentlich immer andersrum, dass wir als Politiker müssen ja eigentlich nur den Rahmen schaffen für euch, damit ihr loslaufen könnt. Und deswegen ist es ja extrem wichtig, dass wir zuhören. Ja, also deswegen würde ich mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben würden. Und wir gehen jetzt auf die Zielgerade. Und bei mir gibt es dann immer zum Schluss noch ein Kickerspiel. Wer kickert von euch? Oder andere Frage, geht ihr noch in eine Kneipe?
Ganz selten.
Ganz selten.
Und kickern 2 linke Hände und 10 Daumen.
Ja, in der Kneipe gibt es ja noch so andere Dinge, Daten und Billardspiele und so. Auch nicht. Nee. Ich gehöre ja noch zu den Leuten. Ich spiele unglaublich gerne Skat und ich gehe lieber in eine Kneipe als auf dem roten Teppich. Also ich würde, aber gut. Also wir kickern jetzt noch eine Runde.
Aber eine Sache würde ich gerne noch sagen.
Ja.
Weil du ja davon gesprochen hast, die Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen gerne. Und so weiter. Ich glaube, jetzt hatte ich ja die Gelegenheit, in unterschiedlichen Ländern auch schon zu leben und zu arbeiten und viel rumzukommen.
Ja.
Und ich glaube, was wir manchmal vergessen in Deutschland, ist die liberale Demokratie, die wir in diesem Land haben, ist eine wirkliche Errungenschaft. Und sie ist nicht selbstverständlich. Sie ist eigentlich eher die Ausnahme auch auf der Welt. Und ich glaube, was so wichtig ist, ist, dass wir als Bürgerinnen und Bürger uns auch wirklich einbringen, also so wie du das machst auch, oder in den Bereichen, wo wir tätig sein können, damit das erhalten bleibt. Nämlich von alleine wird die liberale Demokratie nicht Bestand haben, sondern nur, wenn die Bürgerinnen und Bürger sich dafür einsetzen. Und deswegen glaube ich, dass es auch so wichtig ist, den Dialog zwischen denjenigen, die politische Verantwortung übernehmen und den Menschen, die dann auch die Bevölkerung stellen letzten Endes, den aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, da müssen beide Seiten dran arbeiten. Und wenn das gelingt, dann sind die besten Zeiten Deutschlands noch vor uns.
Super, das heißt, du siehst unsere Generation, wir sind ja fast gleich alt. Bonita ist ja viel jünger. Aber ich sag mal, unsere beiden Generationen siehst du auch mit in der, finde ich richtig klasse, in der Verantwortung, nicht nur, dass die Politik macht, sondern du siehst dich als Unternehmer dieses Landes in der Verantwortung, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt, dass Zukunft großgeschrieben wird, dass das nicht nur in Verantwortung der Politik liegt, sondern auch bei euch.
Absolut, jeder, ne? Jeder an seiner Stelle und da ist nichts zu klein. Also es geht schon los, wie wir miteinander umgehen. Ja, wenn wir uns begegnen auf der Straße, nehmen wir Rücksicht aufeinander, gehen wir auf den anderen ein, sprechen wir das Positive in den Menschen an. Das macht eine Gesellschaft am Ende aus und da kann jeder seinen Beitrag leisten. Und wenn das jeder tut, dann wird das Gesamte gut.
Super, da drehen wir jetzt nochmal eine Runde, weil ihr seid ja beides Unternehmer mit einem Geschäftsmodell, was sehr stark standortgebunden ist. Also ich sag mal, eure ganze Werbung, Bonita, ist ja darauf aus, dass ihr sagt, wir produzieren hier in Deutschland. Das heißt, es ist auch mal wichtig, deutlich zu machen, wie gut dieser Standort grundsätzlich ist. Also, dass man, also ich glaube, durch diese Erzählung, die der Christoph Werner gerade angebracht hat, schaffen wir es auch insgesamt, den Standort hochzuziehen, weil wir eigentlich die besten Voraussetzungen haben. Vielleicht ist auch der Grund, warum du Politik machst, weil du sagst, ich bin selbst in der Verantwortung.
Wir sind in der Verantwortung, aber wir müssen, wie du schon gesagt hast, einfach auch, glaube ich, positiver kommunizieren, die Dinge und einfach auch das Positive hervorheben, was wir hier alles haben bei uns im Land und was wir daraus machen können. Und dass wir einfach auch sagen, also jeder weiß es, ich bin auch kein Verfechter der 4-Tage-Woche, ja, weil ich sage einfach, wir können den Wohlstand uns nicht erhalten, wenn wir einfach weniger dafür tun. Und es ist ja auch was Schönes, was zu machen und einfach zu sagen, okay, ich habe die Leistung erbracht und dafür kann ich jetzt mir auch das und das gönnen oder das und das genießen. Und ich glaube, wir müssen einfach wieder dahin kommen, dass wir sagen, es lohnt sich, auch sich anzustrengen und einfach auch das Miteinander zu leben. Das hat man ja auch während Corona gemerkt. Es hat den Menschen nicht gut getan, dass alle so, sag ich mal, für sich waren. Und ich glaube, wir müssen einfach wieder so sagen, wir haben das Ziel und wir kommen da voran. Mhm. Und da sind natürlich die Unternehmerinnen und Unternehmer auch in der Pflicht, das zu fördern und nicht immer nur über den Standort zu stöhnen, sondern zu sagen, wir haben die Herausforderungen, aber welche Möglichkeiten gibt es, denen zu begegnen?
Super, ganz stark. So, die Podcast-Zuschauer, wir sind ja auf Podcast unterwegs, auf allen Bekannten und gleichzeitig auch bei YouTube, die bleiben diesmal mit dabei, dann kriegen sie das mal mit, sonst verabschiede ich mich immer. Wir spielen jetzt noch Kicker und da gibt es die ganz bekannte Frage, wenn ihr mal das Glück habt, vielleicht doch Bundeskanzler zu werden, was würdet ihr als erstes machen? Ich frage die Regie, das ist unser Marcel, der kommt ins Bild, das ist ein netter Kollege, ist eigentlich immer nett, ne? Bist auch mal schlecht drauf? Okay, das haben wir noch nicht kennengelernt. Unita, du musst einmal hier rumkommen und Christoph geht auf den Platz. Wir machen das jetzt im Stehen. Ich ziehe mein Mikro rüber. So, sehr gut. Das ist Tim Hoffmann, bekannt auch als Manuel Andrack aus meinem Insta-Live. Für diejenigen, die Harald Schmidt noch kennen, die wissen, wer Manuel Andrack ist. So, lieber Manuel, auch schöne Grüße. Er ist Köln-Fan. So, jetzt aber zurück zum Thema. Genau, wir spielen bis zwei. Ihr müsst einfach, also die müssen schon, der Kopf muss oben sein und die Füße unten. Super. Wir spielen bis zwei. Du musst einfach nur reinrollen. Okay. Und wer fängt an mit der Frage? Christoph, du fängst an. Ja, was würdest du als erstes machen, wenn du im Kanzleramt sitzen würdest?
Wenn ich... geht schon los, ja.
Bei der ersten Frage. Beides können.
War abgelenkt.
Das Erste, was ich machen würde, wenn ich im Kanzleramt wäre...
Nur das will ich wissen. Nur das Erste, das Allererste. Und weiterspielen.
Ich würde ein Regelungsmoratorium erstmal aufsetzen, um Zeit zum Nachdenken zu haben.
Für ein Jahr?
Würde ich jetzt gar nicht mal festlegen wollen. Ja. Aber erstmal
erst
denken und dann handeln.
Super, super. Bonita, wie sieht 1-1? Sehr gut, weiter geht's. Jetzt kommt das entscheidende Tor. Bonita, was würdest du als erstes machen, wenn du im Kanzleramt sitzen würdest? Bundeskanzlerin wärst, zweite Bundeskanzlerin.
Ich würde auch eine Agenda erstellen wollen, wo wir uns sehen in 10 bis 20 Jahren als
super, um so ein Leitbild.
Damit wir langfristig auch denken,
sehr weil
das machen viele, ist die Politik ja leider immer ein bisschen gebunden an die Legislaturperiode.
Sie hat gewonnen.
Nee, sie hat gewonnen sogar schon.
Ja. Bonita hat gewonnen. Bonita Krupp, Christoph Werner, hat mir richtig Freude bereitet. Danke, dass ihr da wart. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Gerne.
Damit wir das auch alles umsetzen können. In diesem Sinne, alles Gute nach Hause. Wir sehen uns bald wieder. Wünschen noch ein paar schöne Tage bis zur Bundestagswahl. Geht wählen. Am besten zweimal CDU, das musste jetzt sein. Bis dahin, alles Gute, bis dahin. Tschüss.
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 Das war Einfach mal machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.